Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin Moin und herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas Stechmann und mir, Dennis Jacobs. Klaas, ich habe mal wieder einen Made-My-Day-Spruch oder eigentlich nur ein Wort gehört in meiner Praxis, als ich behandelt habe. Und das wollte ich dringend mit dir und mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen. Und zwar habe ich eine Patientin gehabt, die mit Hüftschmerzen zu mir gekommen ist. Und die Gute ist jetzt nicht sonderlich sportlich unterwegs. In Zeiten von Bodyshaming muss man vorsichtig sein, was man sagt, aber ihr Body Mass Index ist auf jeden Fall höher als der Idealindex eigentlich empfiehlt, sagen wir es mal so. Und mit Sport und Bewegung hat die Gute auch nicht so viel zu tun. Und sie erklärte mir auf jeden Fall, dass sie Hüftprobleme hat schon lange und Sorgen hat, dass sie jetzt Arthrose bekommt und die ganze Spirale mit Hüft-Tap und Co. passiert, und stellte sich so vor mich hin und zeigte mir mit ihren Händen, wo sie denn überall Probleme hat, und deutete dann so auf ihren Po-Bereich und sagte, ja, hier auch, mein Piri-Pommes, der macht hier richtig Probleme. Ich dachte mir, das ist auf jeden Fall ein Piri-Pommes, den du da hast. Und habe mich wirklich innerlich weggeschossen, und äußerlich bin ich cold as ice geblieben. Auf jeden Fall. Ja, okay. Haben wir dann hinter Pommes Rot-Weiß daraus gemacht und ich habe ein bisschen daran rumgearbeitet. Dann wurde es auch bisschen besser, sie fühlte sich ganz happy, weil sie sich verstanden und gut aufgehoben fühlte, aber den Piri-Pommes, den habe ich ihr geklaut und den nagel ich hier heute als Begrüßung an die Wand. Das soll unsere Tagesüberschrift sein. Wie geht es dir, mein Lieber?
Sehr gut. Ja, bei dem Thema habe ich mir gedacht, der heißt ja Piri-Pommes, das kommt ja vom lateinischen Birne, ne? Und so ein birnenförmigen Muskel im Gesäßbereich zu haben, ist vielleicht auch nicht so sexy. So, ich weiß nicht, ob du das kennst. Früher gibt es immer den Birnenpo und den Apfelpo. Pfirsichpo heutzutage ja auch. Vielleicht sollte man den Muskel umbenennen. Prunus persica Muskel. Ich glaube, das ist der lateinische Fachbegriff für den Pfirsich. Genau. Und woran ich zuerst dachte, welchen Begriff du gleich droppst, ist das Wort Arschgebrechen. Das finde ich auch so richtig geil. Das habe eine Patientin von mir gesagt, als ich sie so behandelt habe und so weiter, und dann am Ende neuen Termin, meinte ich so, Termin ist momentan so ein bisschen schwierig und so. Ich habe dann und dann erst einen Termin. Oh Mann, haben die ganzen anderen Leute auch alle Arschgebrechen?
Ja, das ist richtig.
Ja, ist auch ein schönes Wörtchen, finde ich.
Ja, da sind wir Klempner in diesem Bereich, auf jeden Fall.
Da sind wir durchaus Klempner, wir zwei auf jeden Fall. Ja, mir geht's hervorragend. Ich hatte eine gute Arbeitswoche hinter mir und auch ein schönes, arbeitsreiches Wochenende hinter mir. Bei mir in der Praxis fand eine Fortbildung statt. Ich hatte 12 Teilnehmer reingequetscht in meine Räume für eine FDM Advanced Fortbildung. Das waren zum Teil Leute, die ich schon kannte, die den Grundkurs bei mir gemacht hatten, aber teilweise auch Leute, die die Kompaktkurse woanders gemacht hatten oder die Grundausbildung woanders gemacht hatten. Und das war sehr cool. Wir hatten uns hauptsächlich um das Thema Kopfschmerzen oder Syndrome im Kopfbereich gekümmert. Das heißt sowas wie Schwindel, Tinnitus, verschiedene Kopfschmerzarten, Kieferprobleme. Aber am zweiten Tag ging es auch um die Anwendung vom FDM bei viszeralen Beschwerden und auch wiederum um so diese Schnittstelle. Wann und wie behandle ich die Viszera, wenn ich da eigentlich so Schulterschmerzen, Rückenschmerzen oder Beinschmerzen halt irgendwie vermute. Mhm. Und einen kleinen Ausblick gab es auch auf die Pädiatrie-Anwendung bei Säuglingen.
Alright.
Da war es ganz lustig. Ich hatte halt kein Kind einbestellt oder ich hatte halt nicht die Möglichkeit geschaffen, dass die Leute Kinder behandeln und so. Das war halt eher so ein theoretischer Ausblick. Was ich aber gemacht habe, ich habe halt alle möglichen Puppen und Kuscheltiere geplündert bei meiner Familiennichte. Bei der Nachbarschaft hatte ich auch nochmal nachgefragt. Und einer hatte halt leider so eine riesen spooky, komische Puppe abbekommen, die dann irgendwie auf einmal auch zwischendurch was gesagt hat, was so richtig
Aua! Spooky war.
Ja, vielleicht
lass sowas. Das.
Die wird auf jeden Fall das nächste Mal aussortiert. Die bringe ich hier nicht mit. Wer weiß, ob die verflucht oder
so. Hattest du so eine Puppe, die auch pinkelt oder sowas, die dann während der Behandlung gespritzt hat?
Nee, ich hoffe nicht. Nee, die hatte auch ein Loch unten gehabt, aber da kam nichts raus.
Ich will nicht wissen, warum die Puppe da ein Loch unten gehabt hat.
Ja, es gibt ja diese mit Spezialeffekten, wo Sachen rauskommen.
Okay, und so. Okay.
Nee, nie gut, wieder. Gut, gut. Also die Puppe wird aussortiert. Mhm.
Ja, nice. Klingt nach einem guten Ding, Junge. Du bist ja wirklich
intrigig
mittlerweile. Du bist ja mehr vor der Lehrbank als vor der Behandlungsbank mittlerweile. Du bist ja echt tummelig unterwegs.
Ja, das stimmt. Nee, natürlich so nicht. Immer noch viel mehr Zeit am Patienten. Aber das war jetzt sehr cool. Es waren sehr nette Leute dabei. Die haben sogar teilweise hinterher dann noch mir geholfen, das Geschirr zu waschen. Weißt du, so die ganzen Kaffeetassen, die sich angeschaut haben. Richtig nett. Und es war ein sehr guter Austausch auch wieder. Und eine Sache, auf die mich einer gebracht hat, das möchte ich jetzt mal kurz unterbringen. Wir hatten dann abends noch so zusammengesessen, was gegessen, ein Bierchen getrunken und kam dann halt so mit so einer Idee, die ich ganz cool fand. Weil, ja, viele von uns tun sich ja immer so ein bisschen schwer. Wir sind auf einer Fortbildung oder wir sind in unserer Osteopathieausbildung und dann kriegen wir einen erzählt von irgendwelchen Sachen. Ich sag jetzt mal Fasziendistorsion oder von irgendwelchen Kraniomustern oder irgendwelchen viszeralen Sachen oder ganz abgehobene Sachen. Und dann müssen wir das ja erst einmal glauben oder nicht glauben oder am besten ist, wir probieren es aus. Und naja, du und ich, haben halt oft da gesessen und gedacht, ey komm, das kannst du irgendwem erzählen, aber das funktioniert nicht. Ja. So, ne? Oder es funktioniert zumindest nicht auf der Ebene, so wie du das da jetzt vorstellst, so ungefähr. Manchmal muss man hinterher auch dann sagen, okay, ey, ich war einfach nur zu blauäugig oder ich war zu ignorant und das kann doch irgendwie funktionieren. Aber einer der Teilnehmer, und schöne Grüße an dieser Stelle an Paul, der hatte mich darauf gebracht, ja, so als Parallele, im Kampfsport gibt es bei sowas immer das Sparring oder so halt Übung oder halt ein Vergleichskampf. So, ne? Der eine sagt, mein Kung-Fu ist besser als deins. Oder halt irgendwie mal gucken, ob Judo nicht doch so scheiße ist oder nicht doch besser ist, als das Image so ist. Bekanntermaßen haben in den 90ern ja auch die UFC so gestartet, dass man halt einfach geguckt hat, okay, wie funktioniert es, wenn man irgendwelche Kickboxer gegen irgendwelche kleinen Brasilianer, die gut im Jiu-Jitsu sind, wenn wir die in einen Ring stellen, so ungefähr. Und da hat man dann auch gesehen, ohne Bodenkampferfahrung kommst du nicht voran und da bist du schneller am Abklopfen, als dir lieb ist, selbst wenn du halt 30 Kilo schwerer bist. Und das ist natürlich schwierig, aber sowas in die Osteopathie zu bringen oder sowas in unser Metier. Ich rede jetzt nicht von körperlichen Auseinandersetzungen und so. Ne? Mit sowas wollen wir nichts zu tun haben. Das kann man gerne als Sport machen oder was auch immer, wenn man das möchte. Aber die Sachen, praktische Philosophie, die Sachen testen zu können und wirklich auch zu sagen, ja, funktioniert oder funktioniert nicht. Für sowas, da brauchen wir noch irgendwie eine Möglichkeit.
Die Frage ist, inwieweit Osteopathie tatsächlich keine körperliche Auseinandersetzung ist. Also im weitesten Sinne ist es ja schon ein Tanz und ein Du gegen ich oder wir beide zusammen. Oder also manchmal ist es schon ein Du gegen ich. Zwar für die gleiche Sache oder für das gleiche Ziel, aber ja, es ist immer eine Frage der Interpretationssache. Aber ich verstehe deinen Punkt und ich bin wahnsinnig kompetitiv und das entfacht sofort den Sportsgeist in mir und ich will mich sofort duellieren und mich betteln. Und man könnte das, ist mir jetzt gerade so eingefallen, natürlich auch spannend als Vergleichsstudie zum Beispiel gegen Pharmazie oder gegen andere Disziplinen anwenden. Also da hätten wir dann ganz verschiedene Herangehensweisen und es wäre tatsächlich sehr interessant, was dabei rumkommen würde. Wahrscheinlich würde dann hinter der Psychologe oder sowas gewinnen. Irgendwas, was man gar nicht so auf dem Zettel
hat. Kann sein. Ja. Oder doch der Coach, der Fitnesstrainer so ungefähr.
Max.
Ja, weil das. Ja, wer auch immer. Ja, du hast recht. Eigentlich ist es halt genau dieses Setting, diese kontrollierte Studie mit der einen Gruppe, mit der anderen Studie. Genauso ist es ja eigentlich letztendlich. Sache ist, das ist erstens voll der Aufwand, zweitens ziemlich schwierig und drittens das dann halt auch noch zu veröffentlichen, auch ein ganz schwieriges Thema. Wenn es so einfach wäre, dann hätten wir das alles längst schon tausendfach.
Und das Problem ist halt, dass du nie zweimal den gleichen Menschen mit der gleichen Ausgangsstellung hast. Ne? Also du könntest dann sagen, du probierst jetzt an Patient A deine Techniken aus. Wenn du scheiterst, probiere ich das mit meinen Techniken. Aber dann ist der Patient ja schon auch einmal verändert worden sozusagen. Und die Frage ist, ist das Outcome dann noch reliabel oder ist das dann noch hieb- und stichfest? du müsstest eigentlich zwei Puppen haben oder zwei Twins, die genau das gleiche Leben gelebt haben und genau die gleichen Dysfunktionen oder Narben oder Probleme haben und dann diese beiden Sachen gegeneinander antreten lassen, dann hättest du wirklich was wahrscheinlich Aussagekräftigeres, ja.
Ja, dann hätten wir es so richtig schön zusammen reduziert auf irgendwas nicht Lebendiges. Da könnte man einen Roboter oder so haben, der halt irgendwie welche Sachen misst, Impulse misst, Flüssigkeitsschwankungen misst oder psychische Störungen misst, die er aufgrund des Geplappers des Osteopathen kriegt.
Ja, let's see. Vielleicht können wir das Ganze ja unter uns zunächst ausprobieren, wenn wir dann im Juni alle zusammen in Eckernförde sind. Die letzte released Folge war ohne mich mit deinen beiden Kompagnons Max und Jan Ole. Ihr zusammen habt die Osteopathie Summer School ins Leben gerufen. Und da darf ich auch ein bisschen was zum Besten geben. Und ich bin auch total gespannt, was das für eine Nummer wird. Einmal möchte ich werde mich chillig zurücklehnen und mir angucken, wie ihr stressgeplagt irgendwelche Stühle von A nach B schiebt und sagt, sorry, es tut uns leid, aber das ist jetzt irgendwie anders geplant gewesen. Und das werde ich total genießen. Dann werde ich da meinen Senf zum Besten geben und alle anderen auch. Und das Schöne ist ja, das habt ihr ja auch nochmal in eurem Podcast rausgestellt, ist, dass es komplett offen ist und ein leeres Blatt Papier ist und eigentlich erstmal jeder losschwimmen kann, wie er will. Ich bin gespannt, ob wir uns hinterher alle auf die Nase hauen oder ob wir hinterher einen riesen Konsens finden. Viele, viele Möglichkeiten, viele Abzweigungen, viele Vergabelungen und ein spannendes, schönes Rahmenprogramm. Ich bin mal gespannt, wie der klassische Kranio-Fan sich bei der Brauereibesichtigung am Glas Bier schlägt. Aber hey, das sind alles so Dinge, die finden wir raus.
Die werden wir rausfinden, genau. Ja, sehr heterogen das Ganze und wir haben auch so hinter den Kulissen auch schon Kollegen gesagt, ja, da habt ihr ja ein paar Leute zusammengetrommelt, die auch konträr sind und ganz interessant. Und das finde ich auch. Und es wird pießig ablaufen, da bin ich mir sicher.
Ja, das glaube ich auch. Bei euren Ecstatic Dance Moves und so werden sich alle wahrscheinlich wieder total auf ein Level eingrooven und viben und dann wird alles gut.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, spannend. Ich hatte diese Woche noch einen witzigen Fall. Ich muss vorsichtig sein, damit ich die Person jetzt nicht oute. Und zwar habe ich eine Dame in Behandlung, die jetzt schon mehrere Male bei uns und von mir und meinen Kolleginnen behandelt wurde. Und vorher, ich glaube, ich will nicht lügen, aber so um die 3 Jahre berufsunfähig war eine Erzieherin, die im Kindergarten umgeknickt ist und sich einen komplizierten Sprunggelenkbruch zugezogen hat, mehrfach operiert wurde, Metall rein, raus, dies, das, Taubheitsgefühle, kann nicht laufen, kann nicht gehen, alles schlimm, alles blöd, ist dann von einer Nachbarin auf mich aufmerksam geworden, ist zu uns gekommen und ich habe am ersten Tag lediglich faszial gearbeitet. Es tut mir leid, dass ich immer wieder auf diese gleiche Tröte, aber genau, also ich habe sie da einmal durchs Fegefeuer geschickt und sagte, es war die Hölle, danach war es scheiße, aber jetzt ist richtig gut. Und jetzt will ich, also sie will auch wieder arbeiten gehen, aber sie will auch noch weiter behandelt werden und sagte, jetzt hat sie demnächst beim Durchgangsarzt einen Termin und muss oder will jetzt von den Behandlungserfolgen eigentlich gar nicht so viel berichten, weil sie Angst hat, dass sie dann sofort wieder fit gestuft wird und die Subvention der BG rausgenommen wird, was übrigens keine Selbstverständlichkeit ist, dass Osteopathie von der BG übernommen wird. Shoutout da an dieser Stelle nochmal an meinen Berufsverband. Ich bin im BVO in Deutschland gelistet und denen habe ich gesagt, dass meine Patientin eine Ablehnung bekommen hat und dann hat der BVO sich für mich da stark gemacht und mit der BG gesprochen und dann hat die BG ihr da 10 Einheiten bewilligt und ich hoffe, dass das hinten raus jetzt so gut angenommen wird und ankommt und sie dann irgendwann dann davon berichtet, dass das jetzt der hoffentlich Knotenlöser für sie war und sie dann wieder eingegliedert werden kann, dass wir da vielleicht einen klitzekleinen Stein angerollt haben. Das Witzige ist, Die Dame kommt aus Griechenland und beim zweiten oder dritten Mal stand sie dann schon vor mir in der Praxis und sagte, guck mal, ich kann schon wieder Sintaki tanzen und tanzte mir dann Sintaki vor und sagt aber im gleichen Anzug, das darf die BG immer nicht wissen.
Okay. Ja, ja, ja. Ah, Dennis, ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen zu sehr verplappert hast jetzt gerade, aber egal.
Ja, können ja, Sintaki ist ja ein weit verbreiteter Tanz, können ja viele Menschen tanzen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, nicht schlecht. In dieser Woche hatte ich auf jeden Fall auch ein paar interessante Erfahrungen. Und da du jetzt immer über das Fasziale sprichst, will ich noch mal ein bisschen über das Kranielle sprechen. Weil ich ja immer wieder auf der Spur dieses Phänomens bin. Dieses Rhythmus oder Nicht-Rhythmus. Ist es Eigenhypnose? Ist es Fremdhypnose? Ist es wirklich was Messbares? Ich hatte jetzt einmal den Fall bei einer jungen Patientin, die noch nicht mal volljährig ist, aber halt ziemlich viel Schmerzen schon hinter sich hatte. Also wirklich eigentlich seit der Kindheit. Und auch wirklich krasse Schmerzen. Also nicht mal so ein bisschen, ja, ich habe ein bisschen Rücken, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, sondern halt solche Schmerzen, die sie halt dann teilweise auch nicht in die Schule gehen lassen und das halt über einen längeren Zeitraum und schon einiges. Viel abgeklärt worden. Osteopathie ist jetzt mehr oder weniger Novum. Und ich hatte sie mal so gefragt bei einer Behandlung, was würdest du eigentlich machen, wenn du jetzt keine Schmerzen mehr hättest? Wie würdest du dein Leben leben? Oder, oh, ja, dann würde ich erstmal chillen, dann würde ich mich erstmal entspannen. Weil da ja diese Schmerzprozesse sie überhaupt nicht entspannen lassen. Also da, ne, ständig unter Strom, ständig unter Spannung, Sympathikus aktiviert. Und naja, kann man sich vorstellen vielleicht. Oder vielleicht können wir uns das nicht vorstellen, wenn wir halt nicht so von chronischen, heftigen Schmerz geplagt sind. Jedenfalls einiges gemacht. Drei Behandlungen hatten wir halt jetzt. Noch nicht so richtig der Durchbruch dabei. Immer mal wieder coole Strecken, coole Episoden. Aber jetzt nicht, dass ich sagen kann, das ist jetzt dauerhaft und das ist richtig viel besser. Was bei der letzten Behandlung jetzt so einmal passiert war, ist, dass sie eingeschlafen ist bei der Behandlung. Und dann hatte ich den Eindruck, dass ich dann den kranialen Rhythmus bei ihr gespürt habe. Für mich ist das kein so ein besonderes Ding. Ich lege da nicht allzu viel Wert drauf. Spüre ich den nicht, wie ist der und so weiter. Also, weil das für mich halt immer so ein indifferentes Thema ist, wo ich nicht genau weiß, gibt es den nicht, spüre ich da meine eigene Atmung oder so, spielt das halt einfach keine so große Rolle bei mir. Aber in einigen Fällen bin ich der Meinung, okay, das ist jetzt genau das, was alle Bücher seit ja fast einem Jahrhundert unter dem CRI verstehen oder dem PRM verstehen. Und da dachte ich mir, vielleicht ist sie so eine, wo das dann erst durchkommt, wenn sie sich entspannen kann, wenn sie halt irgendwie zur Ruhe kommt. Und da hilft dann ja vielleicht auch die Osteopathie mit dabei. Und dann können diese Sachen passieren, die halt dem PRM zugeschrieben werden. First Breath, erste Atmung, der Lebensrhythmus, der dann halt einfach wirklich dem Menschen hilft, zur Heilung zu finden und halt irgendwie Regeneration anzuschubsen, wie auch immer. Da gibt's ja alles Mögliche, was dem zugeschrieben wird, was vielleicht auch alles wahrhaftig ist, vielleicht aber auch halt irgendwelche andere Sachen sind. Jedenfalls war das eine ganz interessante Erfahrung für mich und hoffentlich auch für die Patientin, wenn ich sie nochmal wieder sehe, dass sie sagt, ey, das war ein Ding. Und dann knüpfen wir an, dann wird nicht die letzten 10 Minuten geschlafen, dann wird sofort geschlafen. Das ist erst nach 5 Minuten Augen zu und dann eine abgeschnorchelt. Was mich ein bisschen zu der Frage bringt, ist das normal, wenn die Patienten bei uns einschlafen? Ist das gut? Ist das gewollt oder ist das kontraproduktiv? Ich denke, bei dir schlafen, ähnlich wie bei mir, die Leute eher selten ein. Ich habe aber auch von Patienten, von Bekannten gehört oder von Osteopathen, wo alle einschlafen. Alle werden hingelegt und 90% schlafen nach kurzer Zeit ein, schlafen dann 40 Minuten durch oder so, wachen hinterher auf und oh, das war aber entspannt. Ja, ne, wenn man zwischendurch mal so ein Schläfchen halten kann, ist das auf jeden Fall entspannt. Und dann ist dann die Frage, funktioniert die Behandlung trotzdem, obwohl man schläft? Funktioniert sie vielleicht noch viel besser? Ist das einfach nur ein kurzer Entspannungseffekt? Oder kann dann in diesem Trance-Schlaf, kann dann der ultimative Regenerationsprozess starten? Was sind deine Meinung?
Du wirst lachen, ich sage, it depends. Ich, witzigerweise bin ich beim Thema Kranio jetzt auch nochmal auf einen ähnlichen Gedanken gekommen und das passt ganz gut zu dem, was du jetzt so für dich da rausgestellt hast. Ich hatte diese Woche einen Hospitanten und dieser Hospitant kommt relativ frisch aus der Schule, ist noch mit der Dreifaltigkeit der osteopathischen Behandlungen gesegnet und versucht sich an allen drei gleichermaßen. Alles gut, jetzt habe ich ihm gesagt, du wirst jetzt heute das erleben, was ich hier veranstalte. Und ich glaube, drei Patientinnen und Patienten am Vormittag haben von mir ungefragt berichtet, dass sie eigentlich mit der Osteopathie schon abgeschlossen hatten und irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben, irgendwie dabei eingeschlafen sind und aufgewacht sind und dann Geld bezahlen sollten und sich gar nicht behandelt fühlten, beziehungsweise den Impuls viel zu sanft empfanden. So, diese Leute finden ihren Weg zu mir, werden dann von mir so behandelt, dass sie nicht einschlafen. Das ist mal Fakt. Ich habe früher als Physiotherapeut Lymphdrainagebehandlungen gemacht. Die sind so rhythmisch und so sanft, dass mir da, glaube ich, schon die eine oder andere Mal ein bisschen weggedimmert ist. Ich glaube, es liegt daran, was die Menschen, die zu dir kommen, suchen. Wenn ein Mensch aufgeschlossen ist, kraniosakral behandelt zu werden, ich glaube, dann ist es einfacher, den PRM zu finden und sich mit dem Patienten auf ein Behandlungslevel einzugrooven. Wenn aber eine sportliche Person, die sehr parietal unterwegs ist und konkretes Knieschmerzanliegen hat, dahin kommt und vielleicht sogar sehr sympathikoton daherkommt, die möchte vielleicht nicht entspannen und am Kopf behandelt werden, sondern die will, dass da am Knie was passiert und die ist nicht offen dafür und ich glaube, dann verschließt sie sich dem Ganzen, was nicht heißen soll, dass sie nicht auch diesen PRM hat, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber dass wir mit dem halbe Stunde, dreiviertel Stunde Einfluss auf diesen PRM nehmen, wirklich das hinbekommen, dass das nachhaltig so bleibt, auch wenn sie dann zum Beispiel wieder ins Boxtraining geht und 5 Dinger auf die Glocke kriegt, da habe ich persönlich meine Zweifel dran. Nichtsdestotrotz, wenn sie das genau gerade sucht, dann ist das auch effektiv. Und das habe ich zum Beispiel bei meinen Sportlerinnen auch gehabt, die meistens mit parietalen oder manchmal viszeralen Anliegen zu mir kommen. Und ganz selten, gerade in so Hochstressphasen, wo dann alle Reservekapazitäten aufgebraucht sind, kommen diese, aktuell sind es ja vornehmlich Frauen, auch mal zu mir abends kurz vorm Schlafen gehen und sagen, ich möchte entspannen, ich möchte runterfahren, mach irgendwas, dass ich runterkomme. Und wenn ich dann meine Hände an den Kopf lege, dann fängt die Zuckerei und das Entspannen an und dann ist das auch genau der Schlüssel, der richtige ist. Ja.
Ja. Ja, spielt so ein bisschen das mit rein, dass jeder Osteopath sich vermutlich sein Klientel halt irgendwann so schafft, ne? Die Leute, die vielleicht von dir weggehen mit einer unangenehmen Erfahrung, das tat ja arsch weh, die gehen dann halt mal vielleicht zu jemand anderem, ne? Das, dieser Zwiespalt, der ist uns natürlich bewusst. Ich denke immer mal wieder, jetzt auch nochmal in Richtung vielleicht Berufsanerkennung oder so, wo wir später nochmal drüber sprechen. Dass es dann halt dann auch doch manchmal schwierig ist, weil ganz viele Leute steigen wirklich sofort aus, wenn es halt einfach nur eine Hand aufgelegt wird, so ungefähr, ne? Wo wir dann vielleicht Argumente haben, ja, wir machen da halt einiges, da passiert einiges, aber manche, sage ich mal, eher normal, nüchtern, schulmedizinisch westlich geprägte Menschen, ja, steigen dann sofort aus, kriegen da gar keinen Zugang und schließen für immer mit Osteopathie ab und werden dann Fans der Science Cops oder irgendwie sowas, weißt du.
Das kann ja wirklich nicht. Egal.
Ja. Naja, großes Thema. Was eine andere Sache, wo ich nochmal beim Kranio drauf eingehen will, das hatte ich diese Woche auch zweimal geschildert bekommen, dass die bei den Techniken, die ich mache, klassisch Kranio, an Suturen, an den Vault Hold mache ich besonders gerne oder auch der Kompression des vierten Ventrikels, dass sie dabei anfangen, Muster und Farben zu sehen. Psychedelische Erfahrung. quasi. Mhm. Also geometrische Figuren, Farben hin und her und so. Und eine hatte das sogar bei jedem Wechsel des Griffes von jetzt zum Beispiel CV4 zum Vault Hold oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge eigentlich total falsch wäre, aber ja, funktioniert. Dass sich jedes Mal auch dann die Muster vor den vom inneren Auge ändern. Finde ich ganz interessant, weil das ist ja auch eine Sache, die ich sehr schön finde, so diese Muster, die man sieht. Und wir wissen ja, dass bei dem Thema, wenn wir das jetzt dem Psychedelika zuschreiben, dass da halt auch krasse Heilungsprozesse bei passieren können. Und das finde ich cool. Ich weiß nicht, ob du solche Erfahrungen hast oder du sowas irgendwie kennst. Fand ich einfach faszinierend, weil dann können wir ja auch wiederum sagen, ja, irgendwas scheint ja dabei zu passieren, ne? Ob das jetzt irgendwie messbar ist oder sowas. Ich meine, da gab es halt auch mal in der Studie irgendwas. Nee, das bringe ich jetzt gerade durcheinander, aber es gibt auch so Fragebögen, so Evidence-Based Assessments zum Thema mystische Erfahrung unter gewissen Einflüssen. So, und das vielleicht wäre das auch ein Assessment, was wir in die Osteopathie mit einbringen können. Außer körperliche Erfahrungen, was auch immer, ne, tiefergehende Trance, Farben sehen, Muster sehen, wie ist das Erlebnis und so. Das vielleicht ist das auch nochmal ein Areal, was ich persönlich aus der Osteopathie nicht unbedingt ausgeklammert sehen würde. Was aber dann vielleicht wirklich sehr speziell ist.
Ich kenne dieses Phänomen, ich habe das auch schon ein paar Mal gehört und ich habe das auch schon selber mal an mir wahrgenommen, würde jetzt aber diesen mystisch nahezu spirituellen Teil erstmal ausklammern, ich will ihn nicht wegschieben, aber ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich durch diese Druck- und Zugtechniken wir so viel Einfluss, mechanischen Einfluss auf Nervus Opticus und auf die Augen und auf die Netzhaut und dergleichen haben. Also bei mir ist das aufgetreten tatsächlich als Finger auf meinen geschlossenen Augen lagen, also wo mechanischer Druck auf den Augen war, beziehungsweise wo an den Sphenoiden gearbeitet wurde. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach dem Gehirn über ausgelöste, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, Mechanoreize, diese Farben zuspielt. Ob das dann jetzt einen resettenden Charakter und einen entspannenden Charakter hat oder wie auch immer, das kann ich nicht beurteilen, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube aber jetzt erstmal noch nicht daran, dass durch diesen Kontakt man jetzt dann den inneren Kontakt ins Jenseits oder solche großen Worte vermittelt bekommt. Kann sein, dass ich mich da irre, aber ich lass uns doch erstmal bei dem bleiben, was wir so kennen und wissen, und dass ein Druck auf Nerven verschiedene Erfahrungen auslösen, das wissen wir ja. Und wieso soll das nicht auf die Sinnesorgane dann besondere Reize haben, beziehungsweise auch einen besonderen entspannenden Effekt haben? Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Man könnte auch denken, dass es halt eben in der Zirbeldrüse das DMT ausgeschüttet wird, was halt einfach so eine sehr starke halluzinogene, oder halluzinogen ist ein bisschen schwierig, so eine Substanz ist. Das ist mein Argument, aber das wissen wir auch nicht. Bleibt offen, vielleicht neues Forschungsfeld für uns. Wollen wir uns wieder handfesten Themen zu widmen? Ja, was die meisten von euch mit Sicherheit mitbekommen haben, ist, dass es ein kleines Paper gab, was rumgegangen ist, was eine doppelte Koalition verspricht, und zwar die neue Regierungsbildung CDU, CSU, SPD und in unserer Zunft die Berufsverbände des BVO, den hattest du eben schon mal lobend erwähnt, und des VOD, die zusammen über 10.000 Mitglieder haben. Und irgendwie ist es passiert, dass Osteopathie Teil des neuen Koalitionsvertrages ist.
Koalition, ja.
Koalition.
Ja, das stimmt. Dieses Paper habe ich auch bekommen. Ich habe sogar auch ein E-Mail von meinem Berufsverband bekommen und es wird gefeiert, dass wir in dem Vertrag genannt werden mit unserer Zunft, und die Berufsverbände machen sich berechtigte Hoffnung, mehr wahrgenommen zu werden. Ich fand es nochmal ganz interessant, geht es jetzt nicht unbedingt darum, zwangsläufig uns in einem Berufsbild zu pressen, aber auch Osteopathie erstmal abzugrenzen vor Verwässerungen und vor Impacts von außen. Da wurde ganz klar von dem Berufsverband auch geschrieben, dass Osteopathie immer mehr verwässert wird. Und wir hatten das gerade, das Thema. Es gibt so eine diverse Herangehensweise unter der Überschrift Osteopathie, dass wir uns auch diesen Beruf oder diese Handlungsmethode selber so ein bisschen kaputt machen, weil wir die Türen für alles Mögliche offen lassen und jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen drehen kann. Und das so ein bisschen abzugrenzen und hieb- und stichfest zu machen, das finde ich ganz cool, ganz sexy. Ich wette mit dir um eine kalte Cola, dass sich in den kommenden 4 Jahren der Legislatur nichts verändern wird. Also es gibt immer ganz viel, was in Koalitionsverträgen niedergeschrieben wird. Und dann passiert aber tatsächlich das Leben und es gibt Krisen und es gibt viel mehr Dinge, um die man sich sonst noch so kümmern muss. Ich erinnere da zum Beispiel an die Bürgerversicherung, die eine Zeit lang mal richtig aufgekommen ist und jetzt mittlerweile mehr oder weniger hinten runtergefallen ist. Dann kam Corona, dann kamen die ganzen Kriege, jetzt sind wir im Handelskrieg. Ich gehe davon aus, dass solche Themen, also ich will gar nicht sagen, dass die politisch motiviert gesetzt werden, um neue Wähler zu gewinnen. Das ist das normale Politikgeschäft von allen Parteien. Aber bis dann wirklich mal was passiert und wirklich was umgesetzt wird, das ist nochmal ein zweiter Paar Schuhe. Also cooler Teilerfolg, dass wir jetzt erstmal genannt werden. Ich bin gespannt, ob sich da im Gesundheitsministerium wirklich jemand hinsetzt und sagt, wir möchten was verändern. Ich erinnere mich noch an einen Bundestagspolitiker der CDU, der vor gefühlt einem Jahrzehnt in Berlin saß und sein Grundberuf war Physiotherapeut und er ist dann von einem physiotherapeutischen oder von einem der Verbände interviewt worden und er hat sich auf die Fahne geschrieben und darüber berichtet, dass er dafür sorgen will, dass dieses ganze Rezept hin und her in der Physiotherapie mit den falsch ausgestellten Rezepten und dieser ganze Wahnsinn, der ganz viel organisatorischen Aufwand beinhaltet, dass der verschwindet. Dann hatte er 4 Jahre Zeit dafür und ich habe jetzt noch nicht von großen bahnbrechenden Veränderungen da diesbezüglich gehört. Da geht es jetzt vielleicht eher in Richtung Blanko-Verordnung, aber diese Rennerei, um die Rezepte immer alle verändern zu lassen und korrekt ausstellen zu lassen, ist, glaube ich, immer noch der Fall. Von daher ist das alles ein großer, schwerer Tanker und man muss lange Luft haben, um da was zu verändern. Cool, dass die Berufsverbände da dranbleiben, slow and steady, cooler Teilerfolg, aber ich bin noch ganz zurückhaltend, was das wirklich angeht.
Frage ist, die mich jetzt als allererstes umtreibt, wollen wir das überhaupt? Ja. Und ist das überhaupt zu unserem Besten und zu dem Verbraucher oder Patientenbesten? Das ist natürlich immer ein legitimes Argument, was auch in dem Papier, was ich gelesen habe, auch drin steht. Verbraucherschutz, Patientenschutz und so. Ne? Wir sind schon genug Scharlatane unterwegs. Da brauchen wir nicht noch mehr Probleme, die das verwässern oder halt noch für ein schlechtes Image sorgen. Das Argument verstehe ich grundsätzlich immer. Frage ist halt allerdings, wie viele schwarze Schafe gibt es da halt tatsächlich so ungefähr? Ne? Sind wir schon schwarze Schafe, wenn wir von Biodynamik sprechen? Oder ist das eigentlich genau das Richtige? Oder sind wir nur Scharlatane, wenn wir uns Osteopath nennen, obwohl wir nur 350 Fortbildungspunkte haben anstelle von 1350? Das ist so ein bisschen die Sache. Manchmal denke ich mir, okay, wie groß oder wie dringend ist das Problem dann tatsächlich? Dennoch ist das halt eine ganz wichtige Sache, dass wir halt unseren Patienten und Verbrauchern halt einfach auch nicht schaden. Aber was ist mit dieser ganzen Regulierungswut, die mit so einer Anerkennung einhergehen würde? Hätten wir so ein Berufsgesetz halt irgendwann, dann ist vorbei mit Wilder Westen, jeder macht das, was er will, jeder nimmt so viel Honorar, wie er möchte, müssen wir jeden behandeln letztendlich, kommen wir dann raus aus unserer privilegierten Medizin, wo wir halt nur Selbstzahler und Privatversicherte behandeln dürfen, müssen wir dann halt den Pöbel auch behandeln. kriegen wir dann 4,20 Euro für eine viszerale Behandlung oben links. Das, ich sehe da auf jeden Fall auch Herausforderungen auf uns zukommen. Jetzt mal, wir wissen ja, ich stimme dir zu, wahrscheinlich wird erstmal sehr wenig passieren, so. Das ist halt einfach der typische Politikbetrieb. Aber da gibt es halt auch einfach Risiken für uns, die sich jetzt alle so richtig schön, ja, breit gemacht haben in dieser Nische, in diesem wilden Westen, wo jeder machen kann, was er will. Und dann behandeln wir die Patienten, die es selber bezahlen wollen und die halt nicht kommen. Okay, wir haben genug zu tun, alle von uns, wenn wir uns da erstmal etabliert haben. Und frag einen Bäcker, frag jemanden von der Sparkasse, frag einen Steinmaurer oder sowas. Alle schimpfen über diese krasse Regulierungswut und dass es halt einfach auch den Mittelstand vielleicht kaputt macht, das Handwerk halt erschwert. Wie viel krasse Bürokratie du in der Arztpraxis hast, dass du halt irgendwie 3, 4, 5 Leute beschäftigen musst, um IT zu machen, um mit Patienten Sachen abzurechnen.
QM.
Kassen, hier Kassen da, QM. Puh. Ne, das ist ein richtiges, richtiges, riesengroßes Biest, diese Bürokratie. Und das, vermute ich mal, würde damit halt auch ein bisschen schwieriger werden. Ne? Wenn wir halt als die Heilpraktiker, die wir halt meistens sind, oder privatärztliche Sachen oder irgendwas im Graubereich dazwischen, halt einfach nur minimale Dokumentation, Sorgfaltspflicht und so weiter und so fort halt haben. Da könnte halt vorbei sein mit dieser Larifari-Wildwest-Nummer, wo jeder macht, was er möchte.
Ja. Ich verweise darauf, dass es schon seitdem ich geboren bin, den Versuch gibt, Heilpraktikertum abzuschaffen und zu verbieten. 2025, fast 40 Jahre später, bin ich immer noch dabei. Also die Mühlen mahlen langsam. Es wird mit Sicherheit irgendwann mal was kommen, aber ich bin mal gespannt, ob ich das zu meiner aktiven Berufszeit noch erleben werde. So weit lege ich mich aus dem Fenster, dass das noch lange dauern wird. Ich bin gespannt. Was relativ zügig sich verändern kann, ist, glaube ich, die Subventionierung durch die Krankenkassen, die ja auch immer weiter drauf schauen, was sie für Gelder bewilligen und was sie finanzieren und was sie beitragen. Da sind wir eine Zeit lang richtig verwöhnt worden und jetzt wird es schon eingestampft. Ich bin freiwillig gesetzlich versichert. Bei mir sind die Beiträge in diesem Jahr krank nach oben gegangen bei gleichbleibender beziehungsweise fast schlechterer Leistung, die ich dafür bekomme. Das heißt, auf dieser Ebene kann sich mit Sicherheit eine Menge tun und da würde uns dann vielleicht eine gewisse Regulierung helfen, dass wir nicht der willkürliche Spielball irgendwelcher Werbemaßnahmen von Krankenversicherern sind, die es ganz sexy finden, Osteopathie mit in ihr Portfolio zu schreiben, aber eigentlich gar keinen Bock haben, das zu behandeln, zu bezahlen. Werden wir sehen. Ich schaue mir das Treiben an und guck mal, was Herr Merz und Co., was die da so diese Periode an den Start bringen. Es scheint ja jetzt viel Kohle da zu sein. Ich bin mal gespannt, wofür sowas ausgegeben wird. Vielleicht.
Das Geld kommt schon irgendwo her. Es ist ja alles normal.
Vielleicht, werde ich eines Besseren belehrt, aber die Wette mit der kalten Cola steht im Raum. Und transatlantisch sehen wir ja gerade, was das Zerhacken dieser ganzen Regulierungswut und Verwaltungskram, was das gerade so mit sich bringt. Und lass uns doch einfach mal schauen, was die Amis daraus machen, ob die komplett zugrunde gehen oder ob die uns ein leuchtendes Beispiel sind, dass man auch mit viel weniger Bürokratie und viel mehr Korruption einfach viel schneller zum Ziel kommen kann. Dann gucken wir mal.
Endlich wieder zurück zur Vetternwirtschaft und zur Korruption. Ja. Nicht, dass wir das hier nicht auch hätten, aber ja, genau. Ja, man sieht, ohne jetzt zu politisch zu werden, man sieht aber auf jeden Fall, dass sich halt einige Politiker auf jeden Fall gerne eine Scheibe abschneiden wollen von drüben, so, weil die sehen, das läuft ja irgendwie auf eine Art und Weise. Auf jeden Fall gibt es da sehr weniger Politikverdrossenheit, als es das noch vor ein paar Jahren gab. Mal schauen, mal kicken.
Ja. Apropos mal kicken, jetzt muss ich mal noch mal ein Fallbeispiel loswerden. Jetzt wird's mal wieder inhaltlich osteopathisch. Ich habe einen Patienten, 39 Jahre alt, versierter Amateursportler, bereitet sich jetzt gerade auf einen Marathon vor, war eigentlich fit, macht wirklich viel, macht sowohl Mobility als auch Kraftübungen eisern jeden Morgen, geht regelmäßig laufen nach Plan, Intervalltraining, Longruns, die Longruns immer weiter nach vorne gebracht, alles gut. Trackt seinen Schlaf, trackt seine Herzrate mit allem, was dazugehört und versucht vorwärts zu kommen. Jetzt sind wir 3 Wochen vor dem Marathon und letzten Sonntag ist ihm bei dem 32 Kilometer Run das Blech sowas von um die Ohren geflogen. Es ging los mit irgendwelchen einschießenden Nervenschmerzen rund um die Patella, gar nicht so ein Punkt, sondern irgendwie diffus, zum Teil aus dem Oberschenkel kommend, zum Teil aus der Arschbacke kommend und dann immer wieder so blitzartig runterstrahlen, so dass es nahezu durch den Schmerz getriggert wie so kleine Ausfälle in dem Bewegungsapparat gab und auf einmal auch ein Schmerz in der rechten Achillessehne, den dieser Patient noch nie gespürt hat, noch nie ein Problem damit hatte, der fast zur Aufgabe dieses Laufversuchs geführt hat, aber der Weg nach Hause war noch weit und dann immer schön weiter in den Schmerz, über den Schmerz hinweggelaufen, dann wurde es auch irgendwann besser. Mit ein paar Fragezeichen ins Bett gegangen, am nächsten Tag aufgestanden und Schmerzen des Zorns in der Achillessehne gehabt, die Treppe nicht mehr runtergekommen, Ibu gefuttert und komplett verzweifelt den Tränen nahe ist und jetzt sich in sämtliche Behandlungshände gibt, um irgendwie dem wieder Herr zu werden. Was machen wir mit dem Patienten, Klaas?
Was machen wir mit dem Patienten? Tja, musst du mal jemanden fragen, der Ahnung hat. Keine Ahnung.
Ja.
Niere,
ja. Ja, ich hab gedacht, also die jetzt zum ersten Mal diesen Podcast hören, diese Person bin ich. Und ich doktor gerade selber an mir rum und versuche, das rauszufinden, was mich jetzt so kurz vor dem Marathon nochmal irgendwie zurück back on track holt. Ich habe jetzt diese Woche halt komplett mit Belastung aufgehört, habe Ruhe ins System gegeben. Es kann sein, dass der Sehnen- und Nervenapparat einfach irgendwie überansprucht war, aber irgendwie hat es mich aus heiterem Himmel erwischt. Ist ein großes Fragezeichen. Jetzt arbeite ich im Leistungssport und sollte es eigentlich wissen, was zu tun ist. Und ich habe mich einer therapeutischen Maßnahme gestellt, die bei allen Menschen total verhasst ist, und zwar bin ich ins Schwimmbad gegangen. Ich bin alles andere als eine Wasserratte und hab den Kleiderschrank aufgemacht, hab geguckt, wo meine Badehosen waren, und ich hatte 2 Shorts zur Verfügung. Einmal die geblümte Bermuda-Shorts und daneben die rote Speedo. Und ich dachte mir, oh Gott, wie peinlich, ey. Und dann bin ich da bei mir in Hamburg ins Bad. Da gab es dann 2 25-Meter-Strecken, die voll waren mit Leistungsschwimmern mit Brille und knapper Badehose und irgendwelchen Badekappen. Und ich mit meiner roten Speedo stand da und dachte mir, Gott. Und dann bin ich wirklich geschwommen, also nur Brust wohlgemerkt. Ich kann zwar ein bisschen kraulen und komme vorwärts, aber ich habe mich echt nicht getraut zu kraulen, weil ich gesehen habe, was kraulen, wie kraulen aussehen kann und was ich da veranstaltet habe. War wirklich, es wäre wie ein Stück totes Treibholz gewesen. Und ich habe mich auch komplett gefühlt wie so ein Hindernis auf der Bahn die ganze Zeit. Um mich rum platschte es. Ich habe zwischendurch auch mal ein paar Tritte kassiert.
Yep.
Und wo mein,
die waren absichtlich,
ich sag's. Ja, und wo mein Herz komplett gebrochen ist, war die Situation, wo eine Schwimmerin eine Wende gemacht hat und dann unter mir drunter hergetaucht ist und an der nächsten Seite wieder raus, hochgekommen ist und dann weitergeschwommen ist. Ja. Da habe ich mich so richtig, richtig unsportlich gefühlt und habe aber trotzdem wider Willen eine Dreiviertelstunde mich hin und her bewegt und bin dann nochmal in so ein Nebenbecken gegangen und hab dann am am Beckenrand irgendwie Beine gependelt und mir selber durch Friktion nochmal die Achillessehne behandelt und werde mich jetzt noch in verschiedene therapeutische Kollegenhände geben und hoffe, dass da was wird. Aber dieses Badeerlebnis, ich kann es gut verstehen. Du kennst das, wenn die Patienten dich fragen, was kann ich noch so tun, und du kommst mit der Aussage um die Ecke, ja, sie könnten mal schwimmen gehen, da sind so 95% so, habe ich gar keinen Bock drauf. Und 5% sagen, ja, cool, das war eigentlich eine gute Idee. Ja, und ja. Ich kann es verstehen, warum es so ist, aber ich will nichts unversucht lassen, um diese Scheiße da in 3 Wochen hinter mich zu bringen, wenn ich mit einem Krückstock spazieren gehe.
Wir drücken dir die Daumen. Aber meine Erfahrung ist es auch, diese Schnellschwimmerbahn im Schwimmbad, und ich schwimme selber halbwegs regelmäßig, zumindest in der Sommersaison, da herrscht Krieg. Das ist so wie bei manchen Menschen die linke Spur auf der Autobahn. So, da entweder du gehst aus dem Weg oder du wirst halt platt gekrault oder was auch immer. Ne? Ich kann so halbwegs mithalten, aber nicht so wie einige von diesen. Und wenn du halt auch von jüngeren, älteren, anderen Geschlechts und so weiter überholt wirst, das ist nicht so geil. Vom Gefühl her. Aber auch ganz gut.
Krasse Bubble auf jeden Fall. Ja.
Das andere Extrem ist, 2, 3 meistens ältere Menschen schwimmen parallel nebeneinander, blockieren das halbe Schwimmbad, unterhalten sich dabei und werden richtig sauer, wenn es einmal in deren Richtung spritzt. Mm-hmm. Und du halt einmal einen Beinschlag stärker gemacht. Das andere Extrem. Deswegen schön absperren, die einen Extremisten auf die eine Seite, dann die anderen Extremisten auf die andere Seite. Und da muss nur noch genug Platz da sein. Und das ist gerade meiner Erfahrung nach in den Hamburger Bädern leider nicht der Fall. Deswegen schön so ein Kreis, Schnellschwimmerbahn, wo sich die Menschen austoben können. Und den anderen darf es ein bisschen piesiger zugehen. Ja,
ich war schon in einem Grandpa-Bereich auf jeden Fall und bin selbst da überholt worden. Und muss aber sagen, um das nochmal den Selbstversuch abzuschließen, es hat zwischendurch meine Schmerzen sogar beim Schwimmen nochmal hochgetriggert. Und als ich aus dem Becken rausgekommen bin und dann wieder der Schwerkraft ausgesetzt war, tat es nochmal mehr weh. Dann habe ich aber im Bad selber friktiert und behandelt und gemacht und getan. Und danach war es echt besser und tags drauf war es auch nochmal besser. Ich traue dem Braten jetzt aber nur bedingt und zwinge mich nochmal bis übermorgen zu einer Pause. Und dann werde ich es versuchen, weil ich Schiss habe, wenn ich es jetzt nochmal einreiße, dass dann die Zeit echt knapp wird. Also es ist jetzt echt so ein bisschen One-Shot. Ich versuche dem System jetzt gerade ein bisschen Ruhe zu geben, aber dann muss auch noch mal wieder ein bisschen was an Bewegung passieren, weil es muss ja auch dann an dem Tag durchaus die meiste Bewegung meines Lebens passieren. Von daher bin ich mal gespannt, wie ich das so gedribbelt bekomme. Ich werde dann berichten, wenn ich mit so einem Vakuped ohne Achillessehne die nächste Podcast-Folge aufnehme.
Ja, so leid du mir auch tust, Dennis, es passt perfekt in das, was ich heute mit dir vorhatte. Wir machen nämlich heute ein schönes Spiel.
Ja.
Und die Spielregeln sind folgendermaßen. Es geht um Rückenschmerzen. Ja, okay, man kann jetzt überlegen, ist das, was du hast, Rückenschmerz oder ist das jetzt eher Beinschmerz? Es geht um Rückenschmerz und ich werde dir jetzt verschiedene Gesundheits- oder Lifestyle-Trends sagen. Und du sollst die Nützlichkeit dieser Trends auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Mhm. Um bei deinem Beispiel zu bleiben, du hast Rückenschmerz, geh schwimmen, ist das eine 10 oder ist das eine 1?
10 ist wertvoll, ja? Also 10 ist
10 ist wertvoll, 0 oder 1 ist halt absoluter Trash.
So, Brustschwimmen, ich habe auch gemerkt, ich kleiner BWS-Kyphosenbuckel, dass da Strukturen und Muskeln angesprochen wurden, die es mal bitter nötig hatten. Von daher sage ich, perspektivisch mittelfristig ist Schwimmen auf jeden Fall eine 7 bis 8.
Okay, alles klar. Das war nur der Testlauf, aber okay, wissen wir schon mal, wie du zum Thema Schwimmen stehst. Mhm. Ich sag dir jetzt die Begriffe und ohne groß weiter zu erklären, sagst du halt einfach dann die Zahl. Später haben wir noch die Möglichkeit, das genauer zu
erklären. Okay, alles klar.
Bist du soweit?
Yes.
Okay. Die Nützlichkeit von Gesundheitstrends auf dem Thema Rückenschmerzen vom Osteopathen Dennis Jacobs erklärt. Nummer 1, Deadlift, Kreuzheben. Nützlich oder unnütz?
8.
Yoga.
9.
Fasten.
6.
Meditation.
7.
Cannabis.
3.
Ketamin.
Null.
Probiotika, um das Mikrobiom wieder aufzumöbeln.
5.
Die Massagepistole.
1.
Bäume umarmen.
2.
Ach. Der letzte Punkt, NoFap.
Kenn ich nicht, Alter.
Der momentan sehr im Trend, der Verzicht auf Masturbation.
Ah, okay. Kenn ich nicht.
Kennst du nicht, ne?
Das kommt dir nicht in die Tüte. Das kann nicht gut sein. Null.
Okay, alles klar. Ich dachte schon am Anfang, du würdest einfach alles mit 6 bis 7 bewerten, aber klarer Fokus, Kreuzheben, Yoga hast du ziemlich hoch gerankt, genauso wie Meditation.
Mhm.
Interessant.
Ja, zwischendurch habe ich dann ein bisschen abgewogen und mir gedacht, okay, wenn ich das eine so sage, kann das andere eigentlich nicht das sein, was ich gesagt habe. Aber so ist es in so einem Spiel einfach.
Ja, ja.
Okay. Erster Impuls, Bauchgefühl.
So sieht's aus, genau. Ja. Und die Massagepistole, wissen wir ja, dass du da ein bisschen kritisch gegenüberstehst, wobei man einfach sagen könnte, die macht ja auch das, was du den ganzen Tag machst. Die drückt halt einfach, hämmert auf irgendwelchen verspannten, verdichteten Stellen im Körper rum, die dann einfach sau wehtun. Aber die magst du nicht.
Die mag ich nicht so gerne. Also ich bin im Besitz einer Massagepistole. Ich ja, glaube, das ist ganz Parasympathikus aktivierend, aber das ist Rückenschmerzen wegnimmt, habe ich noch nicht gehört.
Okay, alles klar. Und Bäume umarmen. Na gut, habe ich mir schon gedacht, dass das nicht so dein Ding ist.
Also, ich weiß überlege genau, gerade, wenn das so ein dicker Redwood Forest Baum ist und du wirklich extrem dich breit machst, dann hast du auch eine gewisse Dehnung von Strukturen im Rumpfbereich, ob das vielleicht einen positiven Einfluss hat, aber ich habe es jetzt eher so als Liebe zur Natur interpretiert und einfach wieder sich ein bisschen erden, was natürlich auch einen psychosomatischen Effekt haben kann. Das reicht mir aber nicht für die Behandlung von Rückenschmerzen.
Okay, alles klar. Ja, sehr interessant, deine Einschätzung dazu gehört zu haben.
Ja, Yoga bin ich tatsächlich, also ich bin schon überzeugt davon, gerade für Menschen, die den ganzen Tag in Bürotätigkeiten und Immobilitäten sind, finde ich das eine ganz elegante Nummer, um das Gewebe schön elastisch und beweglich zu halten. Und das lieben Nerven, wenn sie gut flutschen können. Ich glaube aber auch, dass es gepaart mit passiven, händischen, manuellen Anwendungen, die Knoten und Verklebungen und Gleitschichten lösen, quasi das Optimum erreicht, weil wenn du jetzt Yoga machst und du hast an gewissen Stellen einfach Adhäsionen und Verklebungen, dann holst du das Maximum aus diesem Knoten raus, aber du löst den Knoten meiner Meinung nach nicht. Aber wenn du das Gewebe so vorbereitest, dass alle Strukturen schön frei gegeneinander sich bewegen können und dann gibst du diesen, ich sage jetzt mal, den Reiz durch das Yoga drauf, dann finde ich das super effektiv und super sexy.
Ja, dem würde ich eigentlich ziemlich zustimmen. Sehr schön. Ich würde sagen, es ist Zeit für eine Pause.
Yes.
Die haben wir bitter nötig.
Yes. Coffee.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige, also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem, da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C. Da sind wir wieder nach der Pause herrlich erfrischt. Wir haben mal Feedback bekommen von einer Hörerin, die sagte, boah, endlich mal Locker-Room-Talk so ungefähr, frei von der Seele, ohne dass irgendwelche bescheuerten Kurse ständig angepriesen werden.
Und die Zeiten ändern sich.
Dass ihr euch enttäuscht. Wir haben es schon immer gemacht, wir machen Werbung für unsere Summer School, wir machen Werbung für die eigenen Fortbildung. Und was ich oft gefragt wurde, und ich habe es jetzt endlich hingekriegt, einen Termin, der meinem Terminplan passend ist, zu finden. Ich werde im August, am Donnerstag den 14. und am Freitag den 15. August, einen Dry-Needling-Kurs nochmal wieder in Hamburg abhalten. Da wurde ich oft nachgefragt. Ich hoffe, dass die räumlichen Kapazitäten das hergeben, alle Interessenten unterzubringen. Das Schöne ist, Work-Life-Balance, es ist unter der Woche stattfindend, zum Wochenende hin. Das heißt, ihr müsst nicht eure ganzen Urlaub verbraten, aber ihr müsst auch nicht euer ganzes Wochenende verbraten. Und es wird ein Kompaktkurs sein für Leute, die schon Vorbildung haben. Das heißt, für Osteopathen perfekt geeignet, aber auch für Heilpraktiker, Physios und Ärzte offen. Ihr solltet anatomische Kenntnis haben und ihr solltet auch schon so ein bisschen Vorkenntnis zum Thema Triggerpunkte haben. Und dann können wir uns nämlich zu 80% auf die Praxis stürzen. In dem Kurs wird es um die Top-Muskeln gehen, die bei Rückenschmerz, Kopfschmerz, Nackenschmerz, Schulterschmerz und auch Knieschmerz mit dabei sind. Das wissen wir Gott sei Dank aus Studien, die gemacht wurden, welche Muskeln da die höchste Präferenz haben. Nicht Präferenz, sondern die, welche am häufigsten vorkommen. Und es gibt sehr viele interessante Studien allgemein zum Thema Dry Needling und auch so ein paar neuere, wo man halt weiß, okay, was haben wir aus der Vergangenheit gelernt, wie können wir es effizienter und effektiver gestalten. Und neben den wichtigsten Muskeln wird es auch um das Thema Sehnen-Dry Needling, Narben-Dry Needling und auch um diese ganz interessanten neuen Entwicklungen der Elektroakupunktur oder der zusätzlichen Stimulation mit TENS gehen. Fand ich ganz interessant, diese Elektrostimulation habe ich nämlich selber so ein bisschen belächelt, weil ich dachte, ja, ist so ganz cooler Effekt, der Muskel zuckt so ungefähr. Aber man hat ja die Möglichkeit, mit der Nadel die Stimulation direkt in dieses Zentrum des Triggerpunkts zu bringen. Und das ist schon eine ziemlich coole Nummer. Und ich habe letztens mitbekommen, das hat es sogar in einem der absolut bekanntesten Podcast weltweit geschafft, nämlich den Huberman Lab. Der hat nämlich sehr gut über die Elektroakupunktur gesprochen und ich dachte, wenn das der gute alte Hupsi macht, dann kann ich dem auch mal ein bisschen mitnehmen. Und hat das nochmal so ein bisschen neu bewertet auch, weil es halt interessante Evidenz zu dem Thema gibt.
Alright, wie also können auf die Leute Website, sich anmelden? Auf der Website.
Auf meiner Website osteopathiepraxis-stade.de oder wenn ihr Klaas Stechmann googelt oder Osteopathie Stade, findet ihr das. Dort ist ein Anmeldeformular. Dort könnt ihr euch anmelden und ich freue mich, euch dann in Hamburg willkommen zu heißen und euch hoffentlich ein bisschen was beibringen zu können.
Alright. Wirst du während der Pause dort auch Musik spielen?
Habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich versuche da halt immer so ein bisschen seriöseren Typen rüberbringen oder einen Teil meiner Persönlichkeit dort aufnehmen zu können. Ja, doch, ich denke schon. Ich glaube, ich wirke, ich habe ja verschiedene Persönlichkeitsanteile. Ich
hab du hast verschiedene Persönlichkeiten, ruhigeren, ja.
Reservierteren Charakter, der halt besser geeignet ist für so ein Setting, so seriös und so. Und ab und zu muss halt auch mal so die anderen Persönlichkeitsanteile bei mir rauskommen. Dafür habe ich aber auch verschiedene Settings mir geschaffen in meinem Leben, wo ich auch ein bisschen anders mich entfalten kann und darf. Genau. Und ein Teil so, um die schillernde Vielfältigkeit unserer Persönlichkeiten rüberzubringen, ist unsere Musikantenknochen-Playlist.
Ach, echt?
Genau, ja. Da sieht man auch, es ist nicht immer so alles.
Ja, da sieht man schon, dass du so ein kleiner Gangster bist.
Ja, ja. Ja. Ja, genau. Wäre ich vielleicht mal gern geworden eine Zeit lang in meinem Leben. Jetzt bin ich ganz happy, dass ich es nicht bin.
Ich fange mal an, mit irgendwas auf unsere Playlist zu packen. Und zwar werde ich kommende Woche auf ein Konzert gehen der deutschen Rostocker Rapgruppe Waving the Guns. Und zwar habe ich bei einem großen Geburtstag meines Kumpels unter anderem eine Zeit lang einen DJ-Part übernommen und ich lege ja manchmal auch selber Mucke auf und als Dankeschön dafür hat der Kumpel mich dazu eingeladen. Waving the Guns habe ich jetzt, glaube ich, schon 3-4 Mal gesehen. Hochpolitisch linker Deutschrap und ich packe einen Klassiker von dieser Gruppe auf unsere Playlists und zwar keine Lieder über Liebe. Und beim Thema Schmerz, Selbsterfahrung und es hat mich hinterrücks aus heiterem Himmel getroffen. Simple but effective AC/DC fucking Thunderstruck, der mich erwischt hat. Das sind meine beiden Tracks für diese Woche mit der Bitte, dass der Thunderstruck einfach durch mich durchgeht und zum Erdkern wandert und mich wieder in Ruhe lässt.
Alles klar. In der aktuellen Ausgabe der DO-Zeitschrift, da habe ich einen Reisebericht gelesen von einer Gruppe, die nach Amerika gereist war und auf den historischen Spuren der Osteopathie und von Still war. Und die haben auch sind durch den sogenannten Cumberland Gap hindurchgefahren, also irgendwie eine Lücke in den Appalachen, wo die frühen Siedler auch alle durchgezogen sind, wenn sie neues Land erkundet haben. Und das passte, weil ich habe seit Ewigkeiten schon so einen richtig geilen Song auf meiner Playlist, der nennt sich Cumberland Gap von David Rawlings. Das ist, der kam einmal als Titeltrack im Film The Gentleman vor. Von diesem britischen Regisseur, dessen Name mir gerade entfallen ist. Auf jeden Fall cooler Song, der kommt deswegen jetzt rauf, hat einen Bezug zur Osteopathie und Bezug zum Thema Kampfsport und seine Fähigkeiten testen. Am Wochenende, das habe ich abends in meiner Praxis über den Beamer laufen lassen, kam ein ganz cooles MMA-Event aus Dortmund und da gab es einen Neandertaler BJJ-Kämpfer, der aus dem Neandertal kommt oder aus der Gegend und der hatte als Einmarschmusik einen richtig coolen Oldschool-Song von Jedi Mind Tricks, das ist so eine quasi Underground-Band, die in den 2000ern so viel gemacht hat, mit dem Song Eye Against Eye. Das muss man erstmal bringen, sowas als Einmarschmusik zu nehmen.
True that.
Dennis.
Ich bin gerade noch am Überlegen, wie der Regisseur heißt. Du meinst den, der mit Madonna mal liiert
Guy
war?
Ritchie.
Meine Fresse.
Ja.
Ja. Da fällt mir hier schon das Studio zusammen, wenn ich darüber nachdenke. Ja, okay, Guy Ritchie, ja. All right.
Wir schließen die Folge ab. Und heute, Dennis, bist du wieder dran mit einer Kette.
Ei.
Ich hatte noch mal zuletzt viel mit den Mesenterien zu tun, Bauchfaszien. Und da bin ich noch mal wieder drauf gekommen, dass es ja, weil ich immer sehr viel vom Peritoneum spreche und den Patienten vor allen Dingen immer auch so das Bauchfell erkläre, weil die sie hoffentlich was sich darunter vorstellen können, diese ganze Bindegewebsschichten, die wir in den Organen haben, um die Organe umhüllend haben. Machen wir doch mal eine Kette vom Retroperitonealraum, weil wir nämlich auch noch da Strukturen haben, die da drin sind. Und dann mal nicht ganz so wild, sagen wir mal Oberschenkel.
Nicht ganz so wild, sagt er.
Ja, jetzt
okay,
komm.
Okay. Ja.
Passt irgendwie auch zu deinen Beschwerden oder könnte zu deinen Beschwerden.
True. Welche Bahn haben wir denn mal noch? Petto, Retroperitonealraum habe ich natürlich immer sofort, denke ich, an die Nieren. Also wir haben so eine Sackform das Peritoneum, da sind viele Organe drin gebündelt. Dahinter gibt es unter anderem das Nierenlager und der Psoas läuft da entlang. Sagen wir mal, Niere verschoben, hat ein bisschen Einfluss auf Psoas. Psoas, warte, da läuft der Nervus genitofemoralis entlang. Ein sowohl motorischer als auch sensibler Nerv, der sich manchmal vor dem Psoas schon aufspaltet, manchmal auch erst dahinter. Und der zieht interessanterweise ja durch den Psoas durch und ist somit unmittelbar der Elastizität und Spannung dieses Psoas auseinandergesetzt, zieht dann runter durch die Lacuna vasorum, da durch diesen Hiatus, wie ist das Ding noch? Hiatus saphenus nach draußen und auf jeden Fall durch das Trigonum femorale. Erinnerst du dich an dieses Wort?
Ja. Das Dreieck. Hiatus adductorius ist es, glaube ich, was du suchst. Eigentlich darf ich dir gar nicht helfen, ne? Aber ich meine, dass es das ist.
Ja, also dieses Trigonum, also das Dreieck gebildet durch das inguinale Band, durch den Sartorius und durch den Adductor longus und zieht dann einmal der Genito-Anteil zieht zum Hoden bei den Jungs und der femorale Anteil zum Oberschenkel. Und wenn der ausgelöst wird, kann man diesen Cremaster-Reflex auch auslösen, wenn der denn positiv sein sollte. Und ich glaube, dass viele Leistenschmerzen und Adduktorenprobleme durchaus ihren Ursprung aus diesem retroperitonealen Raum haben und man deswegen ganz genau da hinterrücks am Rücken mal sich das Ganze anschauen sollte nochmal und die Strukturen und Niere und sowas sich vornehmen sollte, um etwaige verkappte Hüftarthrosen oder Leistenschmerzen oder dergleichen zu behandeln. Und das ist meine Kette für heute.
Okay, ja, praktischer Nutzen. So. Ich hatte eigentlich gehofft, du würdest im Psoas umgehen und irgendwas Geiles dir ausdenken, aber okay, fand ich gut.
Geh nicht so femoralis, Junge, dass ich den überhaupt noch kenne, diesen Nerv.
Den halte ich für sehr relevant.
Ja.
Auf jeden Fall. Stempel drauf, bestanden. Wir sehen uns in der nächsten Episode des Knochenjob-Podcasts. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns bewertet. Das könnte nochmal wieder ein bisschen mehr werden. Auf Spotify sind wir kurz vor 250. Folgt uns auf Instagram, auf unseren Kanälen. Da gab es immer mal wieder Interessantes zu sehen in der letzten Zeit. Und bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Episode.
Fast 2000 Follower. Buh, buh. Thank you.